Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich.
Liquiditätskennziffer ROI Teil 1. Heute möchten wir uns erneut zum Thema Bilanzkennzahlen bei Ihnen in Erinnerung bringen. Im Fokus dieses Beitrags steht der sogenannte Return on Investment ROI. Um es vorwegzunehmen, es geht heute um die Bilanzkennzahl und nicht um den ROI, der beispielsweise im Rahmen der staatlichen Investitionsrechenverfahren angewendet wird. Bei dem ROI handelt es sich um eine Renditekennzahl, die eine Aussage über die Verzinslichkeit des eingesetzten Kapitals geben soll. Lassen Sie uns wieder einmal kurz in den Jahresabschluss eines Unternehmens schauen. Die Aktivseite stellt bekannterweise das Vermögen des Unternehmens dar. Oben steht das Anlagevermögen, unten steht das Umlaufvermögen. Beide Positionen ergeben in der Summe das Gesamtkapital. Und das ist, wenn man mal so kleinere Positionen wie beispielsweise Rechnungsabgrenzungspositionen oder auch das Unterkapital, wenn es auf der Aktivseite ist, nicht mit berücksichtigt, eigentlich die Bilanzsumme des Unternehmens. Der Gewinn, den ein Unternehmen in einer Periode erwirtschaftet, zeigt sich naturgemäß in der Gewinn-Verlustrechnung. Vereinfacht kann der Gewinn mit dem Jahresüberschuss gleichgesetzt werden. In der G&V zeigt praktisch der Jahresüberschuss das Ergebnis, was von der Gesamtleistung abzüglich der Aufwände erwirtschaftet worden ist. Dieses Ergebnis stellt die Zahl nach Steuern, das sind die sogenannten EE-Steuern, Steuern für Einkommen und Ertrag, dar. In einer einfachen Version wird die ROI jetzt schlicht als Quotient dargestellt zwischen, was habe ich im letzten Jahr in der G&V erwirtschaftet, also das Jahresergebnis, in Relation zum Gesamtkapital, und das ist ja vereinfacht die Bilanzsumme. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Steuerbelastung nivelliert werden soll, also man ein Ergebnis vor Steuern bekommen möchte, dann ist der Quotient fast der gleiche, nur dass oben im Zähler nicht das Jahresergebnis nach EE-Steuern, sondern das Jahresergebnis vor EE-Steuern dargestellt wird, im Nenner dann wieder das Gesamtkapital, das heißt die Bilanzsumme und das Ganze mal 100. Es kommt also ein Prozentwert raus. Die Aussage soll sein, je höher der ROI ist, umso renditeträchtiger ist das Unternehmen. Einmal mehr gilt, dass auch diese Kennzahl stark durch Bilanzpolitik beeinflusst werden kann. Wenn sich ein Unternehmen beispielsweise entschließt, vermehrt Anlagegüter nicht klassisch zu erwerben und zu finanzieren, sondern die Anlagegüter zu finanzieren mittels Leasing, führt es natürlich dazu, dass die Bilanzsumme sinkt. Im Gegenzug werden zwar in der G&V Aufwendungen verbucht, und zwar die Aufwendung für Leasingraten. Diese Aufwendungen können oder werden wahrscheinlich auch höher sein als die im Vergleich dazu verbuchten Abschreibungen und die Zinskosten, sofern das Gut klassisch investiert würde. Aber dadurch, dass die Bilanzsumme deutlich geringer ist, ergibt sich in aller Regel ein positiver Effekt für den ROI. Das heißt, der ROI dürfte tendenziell steigen. Der amerikanische Konzern DuPont hat Anfang der 20er Jahre eine Kennzahlenpyramide entwickelt, und im Rahmen dieser Logik wurde der ROI in zwei Komponenten unterteilt. Auf diese Komponenten möchte ich im Folgenden kurz einmal eingehen. Die Umsatzrentabilität ist eine beliebte G&V-Kennzahl. In der einfachen Variante wird der Jahresüberschuss in Relation zum Umsatzerlösen gesetzt und das Ganze als Prozentzahl mal 100 berechnet. Aussage soll sein, wie viel Prozent erwirtschafte ich in Relation zum Umsatzerlösen. Je höher die Prozentzahl ist, umso renditeträchtiger ist das Unternehmen. Auch hier gilt, wie bei so vielen Kennzahlen festzuhalten, dass diese Umsatzrentabilitäten sehr stark schwanken zwischen einzelnen Branchen. Wenn man auch hier wieder wie vorhin bereits ausgeführt, die Betrachtung vor EE-Steuern durchführen will, dann modifiziert sich die Kennzahl sehr einfach, indem oben im Zähler nicht der Jahresüberschuss, sondern der Jahresüberschuss vor EE-Steuern abgebildet wird, unten dann im Nenner die Umsatzerlöse das Ganze mal 100 als Prozentwert. Wie immer, je höher der Prozentwert ist, umso renditeträchtiger ist das Unternehmen. Zur Messung der Produktivität eines Unternehmens wird gerne der sogenannte Gesamtkapitalumschlag herangezogen. Wie dieser definiert ist und vor allen Dingen, was man daraus ableiten kann, das erfahren Sie in der nächsten Folge. Bis dann, Ihr Peter Schaaf.
Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaaf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaaf.